Liebe Zuhörer unseres Radios, es passiert mir selten, dass ich blank am Mikrofon sitze, weil ich einfach mein Konzept liegen haben lassen bei mir zu Hause in meiner Wohnung. Sie können sich vorstellen, was bei uns los ist. Es ist wirklich verrückt. Während die anderen in der Wohnung sitzen und Däumchen drehen, nachdem sie jetzt schon alles aufgeräumt haben, was liegen geblieben ist, besonders die Männer haben es jetzt ziemlich hart in dieser Zeit, denn die haben ja ihren Frauen immer gesagt, du, ich habe nie Zeit und das geht jetzt einfach nicht, nach dem Abend bin ich immer so müde und wenn ich mal Zeit habe, räume ich es dir auf. Ja, die sind jetzt natürlich dran, jetzt wird aufgeräumt, liebe Männer, gibt es keine Ausrede mehr, die meisten von euch sind zu Hause und jetzt wird mal die Wand gestrichen, jetzt wird mal eine Tapete aufgehängt oder da mal wieder was erneuert mit im Haushalt und das repariert war schon längst gemacht, hätte werden müssen. Ja, es geht um das Thema Fasten, das ich Ihnen mitgeben möchte, und zwar besonders in Krisenzeiten. Fasten ist eine große geistliche Kraft. Im Alten Testament, aber nicht nur dort, sondern auch im Neuen Testament, im Judentum, auch in vielen anderen Weltreligionen hat Fasten seinen Platz. Die Älteren werden sich nur erinnern, dass das vor dem Vatikanischen Konzil um diese Zeit herum doch sehr eingehalten worden ist. Am Freitag hat es einfach kein Fleisch gegeben. Im Lauf der folgenden Jahre und Jahrzehnte hat sich das ziemlich aufgelockert. Warum in einer Gesellschaft der Fülle, des Wohlstands, wo alles da ist, warum sich überhaupt einschränken? Warum den Konsum reduzieren? Macht doch keinen Sinn. Und so denken die Leute und handeln entsprechend und schöpfen aus dem Vollen. Manche denken vielleicht sogar, Fasten, das hat doch irgendwas Masochistisches, was so selbstquälerisch ist an sich da. Warum soll ich denn da so einen dummen Verzicht da üben, wenn ich das alles haben kann? Das kommt irgendwie seltsam rüber zumindest. Für uns ist immer die Grundlage, was in der Heiligen Schrift steht. Und von dort aus interpretieren wir dann unser Leben. Ich habe ganz neu jetzt in dieser Zeit der Not die Lesungen, besonders die erste Lesung aus dem Buch Joel am Aschermittwoch, lesen gelernt. Es war ein Prophet, der im 4. Jahrhundert vor Christus gewirkt hat. Das Volk sah sich mit gleichzeitig drei Herausforderungen konfrontiert. Einer Heuschreckenplage apokalyptischen Ausmaßes, einer großen Dürre und der militärischen Bedrohung der heiligen Stadt Jerusalem. Die Not war so furchtbar, dass sogar die täglichen Opfer im Tempel eingestellt werden mussten, weil man einfach nichts mehr hatte, was man da bringen konnte. Wer denkt jetzt da nicht an das eucharistische Opfer, das uns derzeit vorenthalten ist, dass wir nicht mehr darbringen können in der Form, wie wir es gewohnt sind. Die Menschen sind größtenteils davon ausgeschlossen. Sie sind jetzt auf die Social Media angewiesen. Es sind nur ganz wenige, die Priester und vielleicht die Personen im Haushalt, die jetzt an der Feier der Eucharistie teilnehmen können. In dieser katastrophalen Situation der Bedrohung ergeht dem Propheten Joel ein Wort des Herrn. Auch jetzt noch, und das ist ein schöner Satz, auch jetzt noch, Spruch des Herrn, kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Huld und es reut ihn das Unheil. Ein Satz, der eigentlich immer wieder vorkommt. Auch gestern in der Lesung, das Volk tanzt um das goldene Kalb. Mose steigt vom Berg herunter und beschwichtigt den Herrn, er verhandelt gleichsam mit ihm, wie Abraham es seinerzeit getan hat. Er redet mit ihm, er sagt, du bist doch der Gott des Bundes, das kannst du doch nicht machen. Gedenk deiner Taten. Und dann heißt es, und es reute Gott. Die Judäer leisten der Aufforderung des Propheten Folge. Auf dem Zion wird in das Horn gestoßen, ein heiliges Fasten angeordnet, ein Gottesdienst ausgerufen. Nur eine wirkliche Bekehrung, sagt der Prophet, eine Hinwendung des ganzen Menschen zu Gott und nicht nur eine äußerlich vollzogene Bußfeier, können jetzt noch eine Wendung zum Besseren herbeiführen. Und siehe da, das Wunder geschieht. Auf das flehentliche Gebet und das Fasten des Volkes reagiert Gott. Joel 2,18 lesen wir, da erwacht dem Herrn die Leidenschaft für sein Land und er hat Erbarmen mit seinem Volk. Also das hat die Änderung herbeigeführt, Gebet und Opfer, Fasten. Bei den Juden war es üblich, montags und donnerstags zu fasten. Ganz besonders war der Yom Kippur-Tag der Fastentag, das heißt der Versöhnungstag. Es ist der höchste Tag, der höchste Festtag im Judentum. Und es wird so gefastet, am Vorabend beginnt schon, das hat die katholische Kirche übrigens in der Liturgie auch übernommen, der nächste Tag, also mit dem Untergehen der Sonne am Samstagabend, ist schon der Festtag angebrochen. Und wenn da am nächsten Tag, bei uns der Sonntag, die Sonne wieder untergeht, ist der Festtag vorbei. Das heißt, es sind 24 Stunden ungefähr, die zu fasten sind. Das heißt, weder essen, weder trinken. Und auch bei den anderen Tagen, montags und donnerstags, da ist es dann nicht so geregelt, aber von, wenn ich es recht verstehe, von früh bis Abend, also ähnlich wie auch bei den Muslimen, im Fastenmonat Ramadan darf nichts gegessen und nichts getrunken werden. Das ist schon ziemlich heftig. Warum hat man es getan? Es war Ausdruck der Trauer, der Klage. Es war ein Opfer vor dem Herrn, das man gebracht hat. Christus sagt ja auch, wenn der Bräutigam Markus 2 genommen ist, dann werden die Jünger wieder fasten als Ausdruck ihrer Trauer. Christus ist dann weggenommen, er ist nicht mehr leiblich unter ihnen, er wird fasten. Die Menschen werden dann fasten. Das Fasten ist jetzt bei uns vom Montag und Donnerstag auf Mittwoch Verrat des Herrn, Auslieferung durch Judas und Freitag Tod des Herrn am Kreuz übergegangen. Ein interessanter Aspekt ist sicher auch, und dort hat das Fasten eine Renaissance erlebt, in körperlicher Hinsicht. Es sind ja unglaublich viele Dinge in den Nahrungsmitteln enthalten, Emulgatoren, dass ich es nur richtig herausbringe, Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe, die eigentlich nicht hineingehören. Und das lagert sich meist auch in unserem Körper ab, viele Schlacken. Deshalb ist das Fasten als Enthaltung auch über eine gewisse Zeit hinweg von Trank und Speise medizinisch geboten und durchaus sinnvoll. Also es gibt viele Leute, die darauf schwören, und ich glaube, dass es auch unserer Gesundheit sehr, sehr gut tun würde, wenn wir das wieder beachten würden. Also auch hier eine Sinnhaftigkeit und auch in geistiger Hinsicht. Jene, die das machen, eine frühere Haushälterin hat das wirklich von Aschermittwoch bis Ostern getan. Sie hat gar nichts gegessen. Das sollte man allerdings nur unter medizinischer Aufsicht tun, weil sie Krebs hatte. Und das sind wirklich dann, ich habe das selber gesehen über viele Jahre hinweg, sie hat lauter so Eiterbeulen an ihrem Körper gehabt, die haben sie dann am 20. Tag ungefähr herum, das war dann ein großer Krisentag, geteilt und der ganze Dreck, möchte ich fast sagen, ist wieder rausgeflossen. Aber sie hat das unter intensiver medizinischer Betreuung getan. Der Arzt hat sie genau gekannt, ihr entsprechende Mittel gegeben, also das kam unterstützend hinzu. Und sie hat gesagt, war unglaublich fit und hat die größten geistlichen Arbeiten tun können. Durch Medjugorje ist das dann wieder in die Kirche mehr oder weniger auch dieser Impuls zum Fasten zurückgekehrt. Und es gibt etliche Leute bei uns im Team, die das machen, nämlich Fasten bei Wasser und Brot. Das ist schon eine große Leistung, zumal ja bei uns schon einiges abverlangt wird, wenn jemand etwa in leitender Position ist, wie Nikolaus Albert, der Redaktionschef, und ich habe ihn jetzt gebeten, dass er hier bleibt, hat den Anglos mit uns vorgebetet und dass er ein bisschen aus seiner Erfahrung erzählt. Also das ist nicht, dass ich ihn da jetzt ins Rampenlicht zerre, das ist aus der Not geboren, dass er jetzt hier ist, weil ich einfach mein Manuskript liegen habe lassen. Nikolaus, seit wann machen Sie das Fasten bei Wasser und Brot?
Es müssten jetzt 13 bis 14 Jahre sein, dass ich das mache. Also ich habe mit 19 Jahren damals in Medjugorje davon gehört, dass die Mutter Gottes dazu einlädt, sage ich jetzt mal. Also da erscheint ja, oder es geben einige Leute an, dass seit 1981 die Mutter Gottes erscheint. Und eine der Botschaften, da wird eben dieses Fasten bei Wasser und Brot mittwochs und freitags mit erwähnt. Ich habe das damals als Jugendlicher gehört und ich sag mal, ich war damals von meiner Beziehung zu Gott in einer Verfassung, dass ich schon an Gott geglaubt habe, aber dass es eigentlich oft so kleine Dinge waren, die ich nur getan habe. Ja, man hat halt eben schnell mal sein Vaterunser runtergesagt und hat es damit wieder zur Seite geschoben, und der Glaube war generell etwas Nebensächliches. Und als ich dann gehört habe, mittwochs und freitags bei Wasser und Brot, habe ich gemerkt, da steckt eine Radikalität drin, die mich als Jugendlichen einfach angesprochen hat, ja. Und so habe ich dann einfach von heute auf morgen, sage ich mal, begonnen, und das hält jetzt 13 Jahre an.
Halten Sie es jetzt auch leicht durch? Sie sind ja doch sehr gefordert als Redaktionschef, gerade jetzt, wo alles drunter und drüber geht. Das ganze Programm muss neu geplant werden. Ist das nicht manchmal sehr nervenzehrend?
Also leicht durchhalten, das war eigentlich in nur ganz wenigen Bereichen dieser 13 Jahre so, dass man das Fasten einfach leicht durchhält. Es ist auf jeden Fall ein Kampf. Es ist tatsächlich auch ein geistlicher Kampf, das Fasten, würde ich sagen. Und es fordert den Willen heraus. Ich denke, man kann eigentlich beim Fasten gewisse Prozesse durchmachen, die man bei jedem geistlichen Kampf durchmacht. Also wenn ich in einer Versuchung stehe, ja, wenn ich mir denke, ich möchte jetzt diese Sünde tun, dann habe ich immer diesen Kampf da, dass ich sage, dass mir diese Gedanken kommen, vielleicht, ich bin der unglücklichste Mensch, weil ich das nicht tun darf. Ja? Mhm. Also wieso bin ich nur gläubig? Vielleicht kommt sogar der Gedanke bei manch einem, wieso bin ich gläubig, sonst könnte ich jetzt diese Sache tun. Ja? Und ich denke, so ähnliche geistliche Kämpfe macht man an jedem Fastentag durch, dass man sich eigentlich die Frage stellt, ja, wieso darf ich jetzt eigentlich nichts anderes essen als Wasser und Brot? Mhm. Gönnt mir Gott das nicht? Ja? Das ist so wie bei der Sünde. Ich mir immer denke, ja, wieso gönnt mir Gott jetzt eigentlich das nicht, das zu tun, was ich jetzt gerne tun möchte, ja, was eine Sünde ist. Solche Kämpfe sind ganz genau so da. Und es hat aber denselben Effekt, auch wie wenn eine Versuchung bestanden wurde, ja, dass man dann eine Stärkung des Willens auf Dauer hat. So ist es, denke ich, auch beim Fasten, dass wenn ich einen Fastentag wirklich durchlebe, vielleicht auch mit einem Scheitern mal zwischendurch, das kann natürlich auch passieren, dass trotzdem so eine Stärkung des Willens da ist und auch wirklich eine Frucht mit hervorkommt. Ja.
Ja, das scheint mir ganz entscheidend zu sein. In einer Wohlstandsgesellschaft muss man auch Nein sagen können, muss es lernen. Auch in der Sexualität in allerlei Hinsicht. 70% unserer Jugendlichen, habe ich kürzlich gelesen, 2012 wurde das erhoben, ziehen sich wöchentlich oder täglich Porno rein. Also diese Angebote sind ja da und auch die Missachtung der Würde der Frau, ihres Körpers, ihrer Leiblichkeit, sodass sie eigentlich nur noch unter dem einen Aspekt gesehen wird. Da muss man Nein sagen können. Nein, das tue ich nicht. Ich respektiere das andere Geschlecht jetzt aus unserer Sicht als Männer formuliert. Ja, das ist schon eine Herausforderung. Hat das bei Ihnen auch Solidarisierung mit den Armen ausgelöst, dass Sie Menschen, die hungern, in Not sind, ganz anders verstehen?
Ja, also dazu kommt jetzt nicht nur das Fasten, sondern auch mein Besuch letztes Jahr in Afrika. Ich war ja von Radio Horeb aus in Ruanda und in Kenia. Da habe ich das auch noch einmal erlebt. Also wir haben eigentlich im Grunde genommen schon gut gegessen in den Tagen da, aber noch einmal die Armen so nah zu haben. Und es stimmt tatsächlich, also dass man an dem Tag, wenn man nur das Wasser und das Brot hat, wirklich die Armut nachvollziehen kann. Also man macht auch mal die Erfahrung, weil dass man das Brot eigentlich vielleicht gar nicht mehr richtig runterkriegt und vielleicht auch mit einem leeren Magen zu Bett geht. Das ist tatsächlich etwas, wo ich dann oft den Gedanken dabei hatte, ja, vielen Menschen geht es eigentlich ganz genauso. Oder man muss auch ganz ehrlich sagen, das Wasser, das wir haben in Deutschland, das Brot, das wir in Deutschland haben, manche würden sich vielleicht sogar danach die Finger lecken, also und wären froh, wenn sie nur das hätten. Tatsächlich, diese Solidarisierung kommt auch mit dazu, ja.
Ja, danke, Nikolaus. Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht. Das war jetzt eine super Sache. Vielleicht müsste ich öfters mein Manuskript zu Hause liegen lassen. Segne und behüte Sie, dein mächtiger und gütiger Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.